Ja, mein Thema heute Morgen heißt die aufhimmlischen Bereiche. Jetzt musst du dir keine Sorgen machen, weil du das vielleicht noch nie gehört hast. Ich werde das alles erklären, versuche das und das Wort gilt auch noch von gestern. Ehe du innerlich zerbrichst, dann heb die Hand hoch und stell eine Frage. Dann kann man das gleich klären. Ich kann es verstehen, dass aus traditionellen Beweggründen, wie man dann das nennen will, wenn du ein Leben lang die Elberfelder Bibel gelesen hast oder Luther oder ich, die Neue Weltübersetzung ja, früher, dann ist man sehr geprägt von dieser einen Übersetzung. Und sobald dann neue Begriffe auftauchen, dann könnte das zu Irritation führen bei dem einen oder der andere sagt, ja, warum? Und forscht dann näher nach, warum es diese Unterschiede gibt. Deswegen ist ja meine Empfehlung immer, lest verschiedene Übersetzungen und nicht immer nur eine. Gell? Also mit einer Übersetzung wirst du unter Umständen auch hier oder da mal, ich will nicht sagen irre geführt, aber in einer gewissen traditionellen Sichtweise geführt, die nicht unbedingt stimmen muss. Und von daher, Vielfalt ist gerade bei den Bibelübersetzungen reine Hilfe. Noch besser ist, wenn du die Grundtexte, die Sprachen lernst und dann im Grundtext lesen kannst. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber natürlich, klar, das ist Wunschdenken. Das werden nur wenige machen können. Und von daher ist es gut, eben diese Vielfalt ins Auge zu fassen. Ich werde den Begriff erklären, so gut mir das möglich ist, will aber eine kleine Einleitung auch machen, will dann über grundsätzliche Dinge sprechen und was ganz wichtig ist, der Hauptteil heute Morgen geht es darum, dass wir mal lernen, was in diesen aufhimmlischen Bereichen alles passiert und vor allem, was unsere Aufgabe dabei ist, all diejenigen, die zu Christus gehören. Und ich denke, das kann ganz spannend werden und wie gesagt, lasst euch überraschen, ich auch. Und wir schauen mal, was das Wort uns zu sagen hat. Paulus schreibt ja in Römer 8, Vers 23 und damit will ich beginnen als Einleitung quasi, dass wir auf etwas warten. Er sagt, nicht allein aber die Schöpfung wartet, sondern auch wir selber, die wir die Anfangsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selber, erwartend die Sohnessetzung oder Sohnschaft, die Freilösung unseres Leibes oder Entlösung des Leibes. Das heißt also, unser Leib, das, was wir heute hier haben, wenn wir hier sitzen oder stehen, ist ja nur ein Transportmittel unserer Persönlichkeit für diese Trainingszeit, in der wir uns zurzeit befinden in unserem irdischen Leben. Das heißt, wir warten auf einen anderen Körper oder Leib, der danach kommt. Und um den geht es eigentlich auch heute Morgen im Wesentlichen, weil in den aufhimmlischen Bereichen können wir mit dem Leib nichts anfangen, sondern da brauchen wir einen anderen Leib. Und Jesus hat aber eben aus Trainingsgründen, wie uns das der Hebräerbrief auch sagt, in Kapitel 5, Vers 8, sich selber erniedrigt, ist Mensch geworden, damit er, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, den Gehorsam lernt. Unser Haupt, Christus, wird Mensch, um hier dieses irdische Leben zu genießen, in Anführungszeichen. Und jetzt sind wir, die Leibesglieder, fangen an zu jammern und sagen, warum sind wir hier, gell? Wir wären schon lieber dort und so weiter. Das ist unsere Ausbildung. Das heißt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Gell? Und Ausbildung gehört dazu. Fachwissen. Du musst wissen, wie ist es als Mensch. Und jetzt brauchen wir im Leib des Christus viele Schattierungen, weil der Leib des Christus mit Haupt ist ja Richter von allem. Es müsste also im Leib des Christus alles geben. Ne? Zum Beispiel Zeugen Jehovas. Oder Katholiken, Moslems, Kirchenhäupter, alles, was dir einfällt. Gell? Weil du, ich glaube, niemand von euch kann Zeugen Jehovas so gut beurteilen wie ich, weil ich 30 Jahre dort war. Also kannst du dann auch gerecht richten. Das heißt, der Leib des Christus braucht in seiner Vorbereitung, ich nenne es ja Trainingslager, eine Ausbildung, die umfassend ist, um dieses Richteramt auszuführen. Und von daher ist es zwecklos zu jammern, gell? Fürchte dich nicht, haben wir gesungen, weil das gehört dazu. Das gefällt mir selber auch nicht immer. Gell? Ich glaube ja nicht, dass ich immer mich freue, wenn da wieder ein neues Problem auftaucht. Aber der Sinn ist eben die Ausbildung. Und dann muss ich mir sagen, das mache ich oft, denk mal dran, was du gepredigt hast. Gell? Und dann wäre ich ganz klein, weil ich sage, ja, den Geschwistern machst du immer Mut. Gell? Und jetzt hockst du hier an deiner Ecke und jammerst. Das passt ja nicht zusammen. Aber seid sicher, ich bin auch noch nicht fertig und ich jammer gelegentlich auch, vielleicht viel zu oft. Und deswegen halte ich die Predigt in erster Linie mir, weil ich ganz selten sowas höre, dass mir das mal einer sagt, wäre auch nicht schlecht. So, und jetzt haben wir gestern schon 2. Korinther 5 gelesen, Vers 1 und 2. Und ich will den Vers mal benutzen, auch so als Einstieg in diese aufhimmlischen Bereiche und unsere Aufgabe, die wir dort haben. Bei Paulus in 2. Korinther 5, Vers 1 und 2 uns ja drei Leiblichkeiten nennt, die wir haben und haben werden. Und ich denke, das ist wichtig, auch das mal zu erkennen, weil auch in der traditionellen Bibelübersetzung das nicht immer so deutlich wird. Er schreibt ja hier, wir nehmen wahr, dass wenn unser irdisches Haus der Zeltung, das ist unser Fleischesleib, den wir haben, wenn der aufgelöst wird, haben wir einen Wohnbau, ein Oikodomeo in den aus Gott, ein nicht handgemachtes, äonisches, das heißt zeitbegrenztes, verborgenes Haus in den Himmeln. Himmel Mehrzahl. Denn auch in diesem, nämlich dem verborgenen, himmlischen Zwischenleib, über den ich gerade spreche, seufzen wir, was keiner wahrhaben will, weil im Himmel kann man ja nicht seufzen, gell? Das geht wohl nicht. Ich erkläre euch gleich, warum. Denn auch in diesem seufzen wir und warum? Wir ersehnen mit unserer Wohnstätte, dem Euketerion, griechisch, aus dem Himmel Einzahl überkleidet zu werden. Und wenn du weiterliest, sagt er dann, der Leib hier kann nicht überkleidet werden. Das wünschen wir uns zwar, das geht aber nicht. Sondern wir brauchen diesen Zwischenleib aus den Himmeln, Mehrzahl, der auch ganz anders heißt, nämlich Haus und Bauen in Deutsch. Und warten dann auf den nächsten Leib, der heißt Haus und Hüten. Wir haben eben schon von Hüten gehört. Und diese beiden Leiber und diese beiden Ursprünge sollte man unterscheiden. In den Himmeln ist was anderes als in dem Himmel Einzahl. Wir haben ja die Himmelsordnung von Daniel gehört. Mit der stimme ich überein, bis auf Nuancen. Das ist eine Darstellungsfrage. Und, aber im Wesentlichen geht es ja darum, Lufthimmel, Sternenhimmel, die Himmel, der Himmel, überall im Himmel. Gell? Das ist die Darstellung gewesen. Zwischendrin ist noch das Paradies. Okay, gell, gehört auch noch dazu. Aber das ist diese Ordnung, um die geht es ja. Und jetzt sind wir quasi im Lufthimmel, da laufen wir rum. Gell? Und jetzt warten wir darauf, dass wir durch den Sternenhimmel in die Himmel gelangen, wo wir diesen nächsten Leib haben, nach Paulus. Das ist der Weg. So, und jetzt ist die Frage, noch ein paar grundsätzliche Gedanken dazu, zu dieser Veränderung, was uns da erwartet. Wir haben ja eine ganze Reihe von Hinweisen in der Schrift, bevor ich auf die einzelnen Aufgaben eingehen will. Da ist Epheser 1, Vers 3, das ist so der klassische Vers, um uns zu trösten, gell, und zuzusprechen und zu sagen, ja, ist alles nicht so schlimm. Wir sind ja schon so sehr gesegnet heute, gell? Auch wenn wir manchmal jammern, ist es trotzdem so. Wenn Paulus Epheser 1, 3 sagt, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Meistens schreiben wir gepriesen hin, gell? Ist auch nicht falsch, aber das Wort heißt gesegnet, auch wenn man es vielleicht vordergründig nicht versteht. Der uns segnet in jeder geistlichen Segnung, wo? In den aufhimmlischen Bereichen in Christus. Jetzt haben wir dieses Wort hier, das ich gleich noch erklären will. Gell? Aufhimmlische Bereiche. Epuranios, griechisch. Manche Bibeln sagen überhimmlisch und die meisten schreiben nur himmlisch hin. Da fehlt dieses Präfix. Und ohne dieses Präfix kann ich das nicht zuordnen nach dem Grundtext. Das heißt, das EP, dritter Fall im Griechischen, ich muss jetzt keine Grammatik lernen, das bezeichnet eine Lokalität. Gell? Also das muss ich lokal fassen. Das heißt also, Epuranios ist innerhalb der Himmel. Mehrzahl, gell? Uranios, innerhalb der Himmel. Epuranios, innerhalb der Himmel, des Himmels. Das heißt, alle Stellen, die 19 Mal im Neuen Testament stehen, beschreiben Bereiche innerhalb der Himmel. Jetzt musst du dann entscheiden, im Zusammenhang des Textes, ist vielleicht da der Sternenhimmel mit dabei oder sind es nur die zwei Himmel oder der dritte noch mit oder sind alle Himmel damit gemeint? Wo ist das denn jetzt? Gell? Und hier ist ja dem Bibelleser geschenkt, im Grunde durch den Geist Gottes, das für sich zu deuten, in Anführungszeichen. Ich bin der Letzte, der da was vorgeben will, sondern ich möchte euch nur die Vielfalt zeigen, nämlich auch heute Morgen, was in diesen aufhimmlischen Bereichen innerhalb der Himmel, kannst du auch sagen, alles passiert. Wer da alles ist, vielleicht erschreckst du hier und da auch. Gell? Und jetzt sind wir heute schon hier und jetzt, obwohl wir noch hier sind, im Lufthimmel gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den aufhimmlischen Bereichen. Ja, warum jammern wir dann noch? Gell? Frage ich mich jetzt wieder, wenn das alles schon so toll ist. Das dürfst du glauben, gell? Das dürfst du glauben. Und hast du noch nie ein Problem gehabt und eine Woche oder zwei Wochen später hast du dich gefragt, warum habe ich eigentlich gejammert, gell? Ich habe mir ein paar schlechte Tage gemacht und das Ding war schon längst gelöst. Weil Paulus sagt, wenn ihr ein Problem habt, an die Korinther, gell? Wenn ihr ein Problem habt, Versuchung nennt er das, dann schenkt Gott den Ausweg gleich dazu. Der weiß schon den Ausweg, nur wir sehen ihn noch nicht. Und von daher, ich jammer trotzdem, gell? Ja, jetzt, als wir das Problem hatten, ich rede jetzt nicht drüber, gell? Da hatte ich drei Tage, ich konnte ihn nicht erreichen, gell? Ich bin über Pfingsten die drei Tage durch die Welt gelaufen wie ein Fremder, gell? Ich konnte nur noch daran denken, gell? Das hat mich so gepackt, dieses Problem. Wir waren, haben einen Pfingstausflug gemacht. Ich konnte den gar nicht richtig genießen. Gell?
Schönen Brief vom Rechtsanwalt bekommen. Ja.
Und aufgrund des Rechtsanwaltsschreibens, das ging mir den ganzen Tag durch den Kopf. Ich habe extra wir haben einen Ausflug gemacht, Pfingsten in einen Schmetterlings-Zoo oder sowas. Da waren bunte Schmetterlinge, hunderte, gell? Alle Größen. War herrlich, ganz toll. Am meisten, wir gingen laufend dieses Ding im Kopf rum. Gell? Ich konnte das nicht genießen. Und im Nachhinein ist ja alles geklärt, gell? Und jetzt frage ich mich, warum hast du dir drei Tage dich da mit Sorgen belastet für eine Sache, die schon längst geklärt war, weil der Herr wusste ja, wie es ausgeht, gell? Aber ich wusste es eben nicht.
Ausbildungsziel erreicht.
Bitte?
Ausbildungsziel erreicht.
So ist es. Und deswegen.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Und da kannst du sicher sein, beim nächsten Mal ist es wieder so. Gell? Nur da ich weiß trotzdem, dass das Unsinn ist und trotzdem passiert mir das. Gell? Und da denke ich, das ist für mich das Tröstliche an dem ganzen Ausbildungsziel erreicht. Wenn du das merkst, ist das ein Beweis für deinen Glauben.
Aber man kann eben die emotionalen Empfindungen, die kannst du nicht total von dir loskoppeln, dass, wenn jetzt sowas wiederkommt, dass du sagst, das berührt mich absolut nicht mehr. Du bist einfach, deine Seele ist noch, sie muss zwar lernen, aber sie ist immer noch, diese Gefühle kommen einfach wieder. Das kriegen wir nicht so hundertprozentig in den Griff, dass wir sagen, ich stehe vollständig darüber und mach mir gar nichts mehr. Das ist Illusion.
Ja, genau.
Aus diesem Grunde erwarten wir des Leibes Erlösung.
Ja. Genau, ja, gut. So, also wir könnten jetzt eine Stunde diskutieren, gell, über Probleme. Ich möchte mal zum Thema zurückkehren. Aber ihr seht ja, ich bin da flexibel, keine Frage. Und jetzt sagt Paulus noch was in Epheser 2, Vers 6, was wir auch wieder da hineinnehmen können und als Tatsache glauben. Epheser 2, Vers 6, auch erweckte er uns zusammen und setzte uns zusammen nieder, wo? In den aufhimmlischen Bereichen. Ja, wenn das schon so ist, gell, da könntest du jetzt dasselbe Thema, was wir eben behandelt haben, noch einmal runterreden. Gell? Also wir haben da eigentlich schon alles. Und wenn wir das jetzt als Gesamttitel betrachten, muss ich also auch noch grundlegend oder einleitend dazu sagen, diese aufhimmlischen Bereiche haben nichts mit der Wohnung Gottes zu tun. Das werden wir vielleicht noch deutlicher sehen später, sondern hier geht es um Arbeitsbereiche, um Ausbildungsbereiche, um Handlungen richten, zurechtbringen, was auch immer. Wir werden ja noch sehen, was da alles passiert, gell? Du brauchst nur alle Stellen lesen im Neuen Testament, wo dieser Begriff vorkommt, und dann hast du eine ganz bestimmte Vorstellung davon. Du brauchst aber den Grundtext dafür, weil es eben in den Übersetzungen nicht so deutlich wird. Also diese aufhimmlischen Bereiche, das ist Arbeitszimmer, gell? Da wird was gemacht, das ist kein Sofa zum Ausruhen, sondern da ist Arbeit angesagt. Und wenn wir die Ordnung der Himmel jetzt betrachten, nochmal rückwirkend, dann sehen wir, dass in diesen aufhimmlischen Bereichen eine ganze Menge Bewegung ist. Und das sind auch Leute oder Geister, die uns gar nicht gefallen, gell? Die sind auch noch dort. Und da denke ich immer an das, was der Theologe Barth mal zu einer Frau gesagt hat in Marburg, die gesagt hat, sehe ich denn meine Lieben da auch wieder im Himmel? Und hat er gesagt, ja, die auch. Gell? Und um deutlich zu machen, dass da noch mehr sind, die mir vielleicht gar nicht so gefallen. Gell? So, und deswegen sagt Paulus ja auch jetzt unseren irdischen Stand betreffend, Epheser 6, Vers 12, ja auch schon gehört, die Tage, dass unser Ringen nicht gegen Blut und Fleisch geht, sondern dass wir gegen die Anfänglichen, das sind hochrangige Engel, die Anfänglichen, gegen die Autoritäten, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis kämpfen, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den aufhimmlischen Bereichen. Ach, die sind auch da, gell? Und jetzt kannst du sagen, ja, da will ich gar nicht hin, gell? Ich möchte direkt durchstatten ins Vorderhaus. Ja, nee, das gehört zur Ausbildung dazu. Wir müssen ja nicht nur lernen, wie es einem Menschen geht, sondern wir müssen auch lernen, wie es einem Engel geht, weil, was sagt Paulus? Wir werden auch die Engel richten. Wie willst du einen Engel richten, wenn du nie einer warst? Und deswegen gibt es auch Menschen, die hier Gläubige sind und zum Leib des Christus gehören und Engel sind oder werden, wie auch immer, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, jetzt sagen manche, mit Engeln haben wir nichts zu tun, gell? Ja, lies all die Stellen, wo aufhimmlisch steht, und dann wirst du merken, dass das nicht so einfach wegzutun ist. So, und jetzt gibt es noch einen Vers in Hebräer 12, Vers 22. 23 kannst du das ganze Stück lesen, mir geht es nur um die Kernaussage, dass wir heute schon geistlicherweise uns diesen aufhimmlischen Bereichen mit all ihrem Inhalt genähert haben. Er sagt ja hier, der Hebräerbriefschreiber, ihr seid herzugekommen, wozu? Zum Berg Zion, unsere Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem. Ach, das ist auch dort, gell? Innerhalb der Himmel. Und zu Zehntausenden der Engel einer Allzusammenkunft. Komm doch mal auf den Vers. Allzusammenkunft. Panegurus heißt das, ja. Und das müssen wir unterscheiden vom Vaterhaus. Das müssen wir unterscheiden von der Wohnung Gottes, weil Epheser 4, Vers 10 sagt doch, Jesus ist durch alle Himmel hindurch gegangen. Warum? Das wäre ein extra Thema, um den Wert seines Blutes im oberen Heiligtum darzubringen, was nichts mit der Schöpfung zu tun hat. Und von daher gibt es also auch einen Bereich über allen Himmeln, steht schon im Alten Testament, Psalm 57, Vers 12, wo jemand zu Gott sagt, der Psalmist, sei erhöht über den Himmeln, Elohim, nach der Dabar-Übersetzung. So, soweit der Vorgeschmack auf das Thema. Und jetzt ist die Frage, was haben wir sind ja heute hier, um auch für uns was mitzunehmen, was haben wir für Aufgaben innerhalb dieser aufhimmlischen Bereiche, was gibt es für Hinweise in der Schrift, deswegen komme ich gleich nochmal in Kürze auf Hebräer 12 zurück. Und das Erste ist, ich habe hier 9 Punkte zusammengetragen, die beileibe nicht vollständig sein müssen, betrachtet das als Anregung. Und wenn jemand noch eine Idee hat, was da noch alles passiert, ich bin da jederzeit offen für.
Darf ich
kann das noch ergänzen, bitte.
habe ich dich richtig verstanden? Diese aufhimmlischen Bereiche, die sind nicht im dritten Himmel.
Für mich gehört der dritte Himmel dazu. Das heißt,
der dritte Himmel gehört dazu, zu diesen aufhimmlischen Bereichen.
Nach meiner Sicht der Dinge.
Alles. Haben dann im dritten Himmel auch die Kosmokratoren da auch Zugriff?
Ja, weil da ist auch das Jerusalem droben und die kommen bis dahin, aber nicht rein. Gell? So wie auch im vierten Kosmos vor dem neuen Jerusalem, wo das alles draußen ist, aber nicht drin. Aber der Bereich ist der gleiche. Die Stelle kommt
nach. Der Begriff aufhimmlisch, also wenn ich an auf denke, dann habe ich immer das Gefühl, da ist etwas und wenn es drauf ist, dann ist es drüber. Ja. Also jetzt, ich sage jetzt mal vom Deutschen her,
deswegen,
aber du sagst nicht drüber, sondern du sagst im oberen Bereich.
Nein, weil das, wie ich in meiner Einleitung gesagt habe, dieses EP, griechisch EP, dritter Fall, beschreibt immer Örtlichkeiten. Das muss man lokal fassen. Das ist nicht drüber, auch nicht drunter, das ist drin. Und dieses griechische EP heißt, ist ein regionaler Bereich, wie immer der auch definiert wird. Deswegen die Bibel, die überschreibt, da gibt es ja extra ein Wort, Hyper, gell, im Griechischen, das steht nicht da. EP ist nicht über, es ist auch nicht drunter, es ist drin. Gell.
Aber auf empfindet man ja auch
was. Ja, was willst du im Deutschen jetzt da hinschreiben? Gell? EP kann ja auch auf heißen. Gell. Es gibt ja auch der Glaube wird ja auch damit definiert, dass wir auf Christus sind zum Beispiel, was ja auch irgendwie nicht passt. Also wir haben ein Problem, dass wir im Deutschen das nicht so ausdrücken können, wie wir das gerne hätten. Mir aber wichtig ist, dass man zumindest mal ins Nachdenken kommt.
Entschuldige, du bezeichnest also hier den sichtbaren Kosmos mit ein. Beziehst du den sichtbaren Kosmos mit ein?
Könnte man machen, das Firmament, wobei ich hier nach den Texten, die ich noch hoffentlich alle bringen kann, deutlich wird, dass der Sternenhimmel, das sicher mir dazugehört, der Lufthimmel gelegentlich auch, gell? Aber wir müssen immer am Text unterscheiden, welcher Bereich ist jetzt wahrscheinlich der vorrangige, wenn es um den Inhalt geht, der gerade besprochen wird. Es kann dazugehören auch der Lufthimmel, weil da findet ja schließlich die Begegnung statt mit bei der Entrückung. Da wollte ich nachher noch was zu sagen, sodass wir in all den im Lufthimmel, Sternenhimmel, erster, zweiter Himmel und im dritten Himmel alles sehen müssen mit aufhimmlisch innerhalb der Himmel. Und du aber am Text entscheiden musst, ist das jetzt im Lufthimmel oder ist das in den Himmeln oder in dem Himmel? Gell? Weil Paulus schreibt dann 1. Korinther 2, Vers 1 und 2, wie schon gelesen, von beiden, gell? Von dem Himmel und den Himmeln. Und da sehe ich, dass der Herrlichkeitsleib nicht in den Himmeln ist, sondern in dem Himmel, von dem Daniel gerade geredet hat. Aber dass das nicht ausschließt, dass andere Sachen auch in dem Himmel sein können, weil das neue Jerusalem auch in dem Himmel ist. Gell? Und ich weiß, dass das schwierig ist, aber nimm einfach mal die Texte, wie sie da stehen, und ordne dir das dann im Zusammenhang selber zu. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, dass dieser griechische Begriff Epuranios uns sagt, das ist außerhalb der Himmel. Das stimmt nicht. Alles, was mit Epuranios bezeichnet wird im Neuen Testament, diese 19 Mal, findet innerhalb der Himmel statt und nicht außerhalb. Und das ist das Thema. Gell? Und wenn du es jetzt nicht fassen kannst, dann nimm es einfach mal so hin. Und dann lass es ruhen oder wie auch immer oder lese all die Stellen selber und dann wirst du einen Eindruck kriegen, was dort alles passiert. So, und deswegen nochmal Hebräer 12, Vers 22 und 23 in dem Zusammenhang. Er hat ja im Kapitel 1, im Kapitel 3 schon mal der Hebräerbriefschreiber davon geschrieben, dass wir heilige Brüder sind und Mithaber der aufhimmlischen Berufung. Ja. Und jetzt ist die Frage, was ist die aufhimmlische Berufung? Und im Kapitel 12 geht er wieder darauf ein und zeigt uns, was dort alles passiert, ab Vers 22, den ich schon gelesen habe. Und wenn wir 23 dazu nehmen, wird das noch etwas deutlicher. Das heißt, ihr seid herzugekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem, weil das eben auch innerhalb der Himmel ist, und zu Zehntausenden der Engel, einer Allzusammenkunft. Und das heißt, das ist eine Zusammenkunft, wo sich alle treffen. Panegyris heißt das griechisch. So. Und Vers 23 dann, und zu der Herausgerufenen, der Erstgeborenen, der Aufgeschriebenen in den Himmeln und zu Gott, dem Richter aller, und zu den gerechtfertigt wordenen Geistern der Vollendungsgemäßen. Ja, das ist alleine predigt wert, gell? Und jetzt siehst du schon, was dort alles passiert. Es gibt also eine himmlische Versammlung, in der alle Bewohner der Himmel, deswegen Panegyris, zusammen sind. Das ist wie Betriebsversammlung. Der Chef gibt Anweisungen, welche Abteilung was zu machen hat. Und da sind nicht nur die Guten da, sondern auch die Schlechten. Das heißt, sonst würde das nicht Pan heißen, nämlich alle. Alles, was da Vernunft begabt, in den Himmeln ist, versammelt sich. Alle sind gekommen, alle sind zu dem Richter aller gekommen. Alle haben sich versammelt. Und von daher weiß ich, innerhalb der Himmel gibt es also alles, und das versammelt sich auch alles. Das kann ich jetzt nicht trennen. Ich kann jetzt sagen, ja, die Versammlung ist im dritten Himmel oder im zweiten oder im ersten. Das steht da nicht da. Es ist innerhalb der Himmel auf jeden Fall. Deswegen steht da Epuranios. Und von daher weiß ich, da oben findet sich alles wieder. Und ich kann das nicht außerhalb der Himmel sehen, sondern nur innerhalb der Himmel, weil das Wort eben lokal zu fassen ist. Und das wäre also das Erste. Das heißt, in den Himmeln gibt es eine Versammlung. Wir haben doch die Tage schon aus dem Alten Testament das gelesen, gell? Wo die Geister dann zu Gott sagen, die haben ihm ja nicht empfohlen, was zu machen ist. Er hat ja nur gefragt, wer will denn jetzt gehen und den Ahab da betören. Und dann sagt einer, ich, gell? Ja, wo haben die da, wo waren denn die? Gell? Die waren innerhalb der Himmel. Und das waren keine gute Geister alles, die da waren. Also wir haben eine Mischung da oben, eine Mischung von gut und schlecht, gibt linke und rechte Engel. Das wäre auch ein anderes Thema. Und im zweiten Punkt, den ich jetzt, wenn ich weitermache, passiert da noch etwas. Das heißt, es geht mir um das Entrückungsgeschehen. Innerhalb der Himmel wird auch der Leib des Christus vervollständigt, nicht hier auf der Erde, sondern in den aufhimmlischen Bereichen. Was schreibt denn Paulus in 1. Thessalonicher 4? Das müssen wir alle wissen, gell? Ab Vers 14. Wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen zusammen mit ihm führen, wenn der in den Lufthimmel kommt. Das heißt, er kommt nicht alleine, der bringt welche mit. Johannes 11, 25, 26 haben wir gestern schon drüber gesprochen. Und dann heißt es weiter, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, wenn die Entrückung jetzt wäre, wären wir die Lebenden, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, hinein in die Anwesenheit des Herrn, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden, da der Herr im Befehlsruf in der Stimme eines Anfangsengels und in der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen wird und, das muss ich wieder langsam machen, die Gestorbenen in Christus werden voraus auferstehen. Und daraufhin werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen zusammen in Wolken entrückt, in die Luft, Lufthimmel, und werden allerzeit beim Herrn sein. Heißt also, Christus kommt, bringt welche mit. Und den Jesus gesagt hat, wer jetzt schon lebt und glaubt, wird gar nicht in den Tod weggehen. Und dann hat er zur Martha noch gesagt, wer an mich glaubt, wird, wenn er weggeht, in den Tod leben. Die werden nämlich auferstehen, wenn er in 1. Thessalonicher 4 wiederkommt. Und die Lebenden werden verwandelt. Wir haben drei Gruppen von Glaubenden, die zum Leib des Christus gehören. Und die einen sind in den aufhimmlischen Bereichen, die anderen sind im Schlafzustand. Und die dritten sind die Lebenden. Das ist das. Und deswegen jetzt streiten sich die Brüder. Die einen sagen, ja, wir gehen alle gleich nach oben. Die anderen sagen, nee, wir schlafen alle bis zur Entrückung. Ja, bitte, es gibt beides, gell? Weil beides hat Jesus gesagt, beides sagt Paulus. Warum streiten wir uns? Und von daher, unser Thema ist ja heute nicht die Auferstehung, sondern dass im Lufthimmel der Leib des Christus vervollständigt wird, aber noch nicht ganz. Ich komme noch drauf, da fehlt ja noch was. Nämlich, das muss ja noch dazukommen. Entrückung ist um Mitternacht. Dann sind noch 3,5 Jahre bis zur 7. Posaune. Und da sagt uns die Enthüllung, Kapitel 10 und 11, bei der 7. Posaune wird der Leib des Christus als Geheimnis Gottes vervollständigt. Da kommen noch die zwei Zeugen dazu und der männliche, den die Frau geboren hat aus Israel. Die kommen noch zum Thron dazu. Und dann, bei der 7. Posaune, ist der Leib des Christus vervollständigt. Und was passiert dann? Jetzt kommt der nächste Schritt in der Heilsgeschichte, gell? Das sind die nicht mehr im Lufthimmel, das ist ja völlig klar. Gell? Und jetzt wird der Teufel aus dem Himmel herausgeworfen auf die Erde. Und die Enthüllung sagt uns in Kapitel 11, Vers 15, jetzt ist die Regentschaft des Kosmos unseres Herrn und seines Christus geworden. Da gehört die Ekklesia dazu, weil sie ja Leib des Christus ist. Oder also bedeuten, das ist wieder die Wechselbeziehung innerhalb der verschiedenen Himmel. Gell? Entrückung im Lufthimmel, das ist unterhalb des Sternenhimmels. Gell? Also muss es da schon mal durch. Also es ist immer Bewegung in den Himmeln, da passiert so vieles. Und manches kannst du zuordnen, örtlich, manches aber auch nicht. Gell? Dann lass es offen. Aber mir ist wichtig, dass man erkennt, dass es alles innerhalb der Himmel passiert. Innerhalb der Schöpfung, weil Himmel sind Schöpfung. Und ich bin immer noch der Meinung, es gibt keinen unerschaffenen Himmel. Das ist für mich so ein Gedankenkonstrukt, der nicht in der Schrift steht. Sondern es gibt nur die geschaffenen Himmel, die unterschieden werden, eben wie wir das hier schon deutlich gesehen haben, auch bei Daniel seiner Grafik. So, was passiert noch? Dritter Punkt, unsere Aufgabe. Wie eben schon erwähnt, Enthüllung 11, 15, ich habe etwas vorgegriffen, übernimmt die Ekklesia zusammen mit Christus oder er mit der Ekklesia, klingt vielleicht besser, die Regentschaft über den Kosmos. Und davon redet Paulus schon in 2. Timotheus 4, Vers 18, wenn er sagt, der Herr wird mich bergen, weg von jedem bösen Werk und mich in seine auf himmlische Regentschaft hineinretten. Er, dem die Herrlichkeit ist, hinein in die Äonen der Äonen. Ich bin deshalb, das muss ich auch nochmal erklären, das griechische Grundtextwort Basileia heißt ja königliche Herrschaft. Und ich habe ein Problem damit, wenn immer überall Reich gesagt wird. Weil unter Reich verstehen die viele Gläubige das Millennium vielleicht, gell? Reich Gottes, Millennium. Zumindest da, wo ich herkomme, war das auch so, Reich Gottes. Mir ist wichtiger, Regentschaft zu sagen, weil Gott regiert über alle Äonen. Seine Regentschaft ist immer da, überall. Er hat nur gewisse Teile verpachtet, wie eben auch diesen Äon, diesen Kosmos an den Diabolos. Das ändert sich bei der siebten Posaune, wie eben gehört. Und deswegen, Regentschaft ist für mich Regentschaft der Himmel, Regentschaft Gottes, Regentschaft Jesu. Das sind für mich offenere Begriffe, die mich nicht so fixieren auf mein traditionelles Verständnis. Deswegen, ich persönlich bin eher für Regentschaft als für Reich, wenn es um die Darlegung geht. Oder man muss halt erklären, welches Reich man meint, gell? Ja, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Und dass Paulus hier sagt, er wird hineingerettet in die aufhimmlische Regentschaft, da siehst du wieder, Gott regiert in Christus, ja innerhalb der Himmel. Er ist in dem Jerusalem, er ist im dritten Himmel, er ist in den beiden Himmeln, er war im Lufthimmel, gell? Das kann ich nicht unterscheiden, er war ja auch im Totenreich oder in dem Reich der Gestorbenen, klingt besser. Und von daher muss man immer am einzelnen Text prüfen und dem, was uns der Geist schenkt, worum geht es hier, welche Bereiche sind hier betroffen. Ich möchte nur, dass wir uns davon losmachen, dass es nicht überhimmlisch heißt, weil das irreführt, oder auch nicht nur Himmel, weil das zu wenig ist, sondern es ist ein aufhimmlischer Bereich oder aufhimmlischer Bereich im Sinne von lokal innerhalb. Das gibt das Grundtextwort mit dem EP im dritten Fall ja wieder. So, vierter Punkt wäre, was Paulus 1. Korinther 15 sagt.
Punkt 4, darf ich nur wieder deinen Erfolg gesagt, zum Verständnis zurückfragen. Ist das Wort Regentschaft Basileia nicht eher ein Begriff, der personal zu verstehen ist? Also Reich ist für mich eine Anwesenheit von vielen Personen und nicht eine Epoche oder eine Dynastie.
Ja, Basileia, die wörtliche Übersetzung heißt königliche Herrschaft. Basileus ist der König, gell? Basileia ist seine Herrschaft. Und welcher König ist das jetzt? Welche Herrschaft ist das? Kann alles Mögliche sein. Und die Basileia Jesu Christi ist eben die königliche Herrschaft Jesu oder des Vaters, je nachdem. Und jetzt musst du in den Psalmen, fällt mir jetzt der Text nicht genau ein, kann man auch finden, wo steht, Gott regiert über alle Äonen. Gell? Dann ist die göttliche Herrschaft immer da.
Der Begriff im deutschen Reich, da verstehen wir immer wie nur so eine Epoche.
Ja, oder eine Fläche. Gell?
Aber dass dahinter Menschen stehen, das geht unter dem Begriff Reich, das will ich damit sagen. Ja, die Regentschaft ist doch viel eher der Weise, das ist ein König mit vielen seiner Regenten, oder?
Ja, genau. Und da wir Teil des Königs sind, der regiert, sind wir auch Regenten, gell? Mit Christus. Deswegen, ich benutze nur Regentschaft, von Reich rede ich nicht, aber ich habe nichts dagegen, wenn das jemand macht. Vielleicht wäre es gut, das dann zu erklären, welches Reich man meint. Gell? Hast du ja auch gemacht, haben wir ja gehört von Daniel. Gell? Also die Erklärung ist meiner Meinung nach wichtig, dass wir eben nicht an unserem traditionellen Bild hängen, was verschieden sein kann. Es entscheidet immer der Text, um welche Regentschaft es da gerade geht. So, und die Paulus spricht in 1. Korinther 15 auch noch davon, um in den Begriffen weiterzukommen, was uns erwartet in Vers 48 und 49, wo er sagt, wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen, und wie der Aufhimmlische ist, er spricht vom Leib, so sind auch die Aufhimmlischen, und so wie wir das Bild des Irdischen tragen, so sollten wir auch das Bild des Aufhimmlischen tragen. Also des Leibes innerhalb der Himmel. Und da haben wir gehört, 1. Korinther 5, 1 und 2, wir haben erstmal einen Zwischenleib, den Oikodome heißt der, Haus und Bauen. Und dann kommt der Herrlichkeitsleib, wahrscheinlich das Eukaterion. Und diese aufhimmlischen Leiber tragen wir immer zu der Zeit, wo es angemessen ist. Wenn der Leib vergeht, kriegst du den nächsten Leib und später dann den dritten. Und ich glaube, dass wir den dritten Leib, du kannst das anders sehen, erst kriegen, wenn sie alle da sind. Weil Paulus mal gesagt hat, es wird keiner ohne uns vollendet. Also wenn die Gesamtkörperschaft des Leibes des Christus bei der sieben Posaune vollständig ist, als Geheimnis Gottes sich erfüllt hat, dann müssten wir das haben, diesen Herrlichkeitsleib, Eukaterion im Griechischen genannt. So, und Johannes sagt ja dann in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, Vers 2, was wir dann sind. Er sagt, dann werden wir ihm gleich sein. Gell? Werden ihm gleich sein, das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht schlecht. Aber hier steht das Wort gleich, pluralisiert, personifiziert. Das heißt, wir sind ihm gleich, eins zu eins, da ist kein Unterschied mehr. Ja, unfassbar, gell? Für uns heute keine Frage, gell? Aber trotzdem freue ich mich drauf. So, was passiert noch in den aufhimmlischen Bereichen, damit wir weiterkommen? Da gibt es einen ganz interessanten alttestamentlichen Hinweis bei Sacharja 6,13. Das will ich jetzt nicht lesen. Da wird uns gezeigt, dass die Priesterschaft und das Königtum vereint werden. Das heißt, König und Priester ist eine Person. Er wird als König herrschen und Priester sein auf seinem Thron. Wir haben also dieses Bild, dass in Christus das Königtum, die königliche Regentschaft mit dem Priesterdienst verbunden wird. Denkst du auch wieder an Melchisedek und andere Begebenheiten, wie auch immer. Und hier sehen wir, dass die Herrlichkeit Jahwes, und das ist der zweite Punkt dann, im Millennium, ja in den Tempel einzieht. Ezekiel 43 redet ja von dem Tempel im Millennium. Und jetzt ist das ja hochinteressant, gell? Da steht dann, dass die Herrlichkeit Jahwes in das Haus kam, den Weg des Tores von Osten her, und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Hof, und siehe, die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. So, und jetzt sehen wir, dass die Ekklesia als Leibesgemeinde des Christus, als aufhimmlische Wesen, wie auch immer, im Millennium sogar noch irdische Aufgaben hat. Wer ist denn die Herrlichkeit Jahwes? Wer ist denn die Herrlichkeit des Vater Gottes? Das ist Christus, und zwar nicht alleine, sondern in Haupt und Gliedern. Paulus sagt, die Herrlichkeit des Mannes ist die Frau. Im Hebräischen muss man sich das vorstellen, wie beim Auge jetzt. Du hast eine Pupille und die Iris. Pupille ist männlich, Iris weiblich. Das heißt, das Männliche ist immer der Kern und das Weibliche ist die Umgebung. Es gibt einen schönen, ich kann das gar nicht alles sagen jetzt, das sitzen wir heute Abend noch, es gibt einen schönen Psalm 16, gell? Da heißt es, es verlockt meine Herrlichkeit, es freut sich mein Herz und verlockt meine Herrlichkeit. Da schreiben die Übersetzerin, es freut sich meine Seele, gell? Da steht aber Herrlichkeit. Warum denn? Weil Jesus nicht im Scheol geblieben ist, weil der Leib nicht verdorben ist, steht noch im Vers 10. Also die Herrlichkeit des Christus ist seine Ekklesia, Epheser 1, Epheser 5, kannst alles lesen. Gell? Und das heißt also, wenn hier im Millennium die Herrlichkeit Jahwes Christus in seiner vollständigen Daseinsform zu dieser Zeit. Das ist ja schließlich nach der siebenten Posaune, wo das Geheimnis Gottes vollendet ist, von Osten her in den Tempel einzieht. Ist das nichts, gell? Jetzt sagen manche, ja, wir haben mit der Erde nichts zu tun. Ja, ich glaube nicht, gell? Genau das sagt mir das doch hier. Das heißt, die aufhimmlischen Aufgaben, das aufhimmlische Wesen ändert nichts daran, dass wir auch Aufgaben haben, Verbindung mit dem Christus hier auf der Erde, speziell an diesem Tempelbeispiel. Ich habe schon mal gesagt, wenn Christus in dir ist, gell, dann kann er nicht mehr in mir sein. Wir dürfen Christus nicht so statisch sehen. Das ist ja, er ist überall, gell? Und wenn wir ein Teil von ihm sind, sind wir auch überall. Nimm es einfach so, wie es dasteht. Und das wird ja noch schöner, weil wenn wir dann nach dem Millennium schauen, was für mich auch der dritte Kosmos ist, und nach dem Millennium nach dem weißen Thron, ich mache alles völlig neu, der vierte Kosmos kommt mit Jerusalem droben auf der Erde, neue Himmel, neue Erde, wo keiner mehr sterben kann, es kein Meer mehr gibt, wo alles anders ist. Da heißt es in der Enthüllung 21, in Vers 22 und 23, was der Johannes sieht. Gell? Der Johannes war ein Jude, gell? Ein Israelit. Und jetzt sieht er die Vision von Jerusalem. Der hat Jerusalem gekannt, gell? Wie kein anderer. Und jetzt sieht er die Vision von Jerusalem. Und was sagt Johannes? Ganz erstaunt. Im Vers 22, im 21. Kapitel der Enthüllung, ich nahm keinen Tempel in ihr wahr. Ja, sowas, ne? Jerusalem ohne Tempel, das kannst du gar nicht geben, gell, für einen Israeliten. Da gehört der Tempel doch dazu. Und was sagt er dann, erklärt uns das? Denn der Herr, der Kyrios, Gott, der Allhaltende, ist ihr Tempel. Und dann kommt noch was, gell? Und das Lämmlein, Christus in Haupt und Gliedern. Das heißt also, die Stadt im vierten Kosmos, das neue Jerusalem, da sind wir auch wieder dabei. Als Zentrum, als Tempel, als Licht, als Leuchte. Das war es kaum auszusprechen, gell? Was das für Herrlichkeiten sind. Und die Stadt hatte nicht Bedarf der Sonne noch des Mondes, auf das er ihnen erscheine. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie und ihre Leuchte ist wer? Das Lämmlein. Christus in Haupt und Gliedern. Ja, im vierten Kosmos, gell? Also du siehst diese aufhimmlischen Bereiche, diese Heilsordnungsabschnitte, wie immer du das nennen willst. Da ist immer Bewegung, sind verschiedene Personen, verschiedene Umstände. Und wir sind schon heute, weil wir mit ihm gesegnet sind, in den aufhimmlischen Bereichen dabei. Jetzt musst du wirklich nicht mehr jammern, gell? Ich mach's trotzdem. Und daran siehst du, wie schwierig das für uns ist, gell? Wie Daniel gerade gesagt hat. Also dieses Seelische packt uns immer wieder mal. Da werden wir wohl auch nicht loskommen von, bis wir Römer 8, 23 erlebt haben, die Befreiung aus diesem Leib. Gell? Deswegen sagen die Philosophen ja, sie fühlen sich wie in einem Gefängnis. Gell? Der Leib ist mein Gefängnis. Und das würde ich ja nicht so sehen wollen. Ich erinnere nochmal dran, das ist Teil der Ausbildung. So, was machen wir noch? Da haben wir schon drüber gesprochen, das kann ich kurz fassen. Paulus sagt, nehmt ihr nicht wahr, dass wir Engel richten werden? Wo sind die? In den aufhimmlischen Bereichen, haben wir schon gehört. Also werden wir innerhalb der Himmel auch Engel richten, das heißt zurechtbringen. Und wenn du die alle liest, die Stellen, was mit Engeln passiert, dann siehst du auch, dass es da noch Ungehorsame gibt, die zum Teil jetzt schon in Finsternisbereichen sich befinden. Die müssen ja irgendwie rauskommen, gell? Die müssen ja geheilt werden, zurechtgebracht werden. Das ist unsere Aufgabe. Und ich wage mir heute nicht, über einen Engel zu urteilen, weil ich weiß nicht, wie das ist, gell? Ich war noch nie Engel. Deswegen müssen einige von uns, heute gerade lacht, gell? Ich bin kein Engel, ist so, gell? Egal wie du das nimmst. Frag mal meine Frau, gell? Ob ich ein Engel bin. Gut, hast du es gehört? Nein, hat sie gesagt. Nee. Gut, dann muss auch mal lachen, gell? Verstehst du, das ist auch unsere Aufgabe, aber nicht jetzt und heute und hier, sondern wenn wir innerhalb der Himmel sind, in den aufhimmlischen Bereichen. Noch was, Hebräer Hiob sagt, Kapitel 15, ist hier auch schon gesagt worden in irgendeinem Zusammenhang, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen Gottes. Gell? Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Und deshalb muss der Gesamtchristus in Haupt und Gliedern die Himmel reinigen. Hebräerbrief geht darauf wieder ein. Kapitel 9, 23, und da kommt der Hinweis, Schlesinger-Elberfeld, Roma auch immer. Nee, das habe ich in Klammer hingeschrieben. Okay. Es ist daher notwendig, dass die Beispiele oder Abbilder, deren in den Himmeln hierdurch gereinigt werden, die aufhimmlischen selbst aber durch bessere Opfer neben diesen. Das ist ein sehr schwieriger Text. Und Kurzerklärung, Gesamtzusammenhang, es geht hier darum, dass die besseren Opfer, um denen hier geredet wird, das ist im hebräischen Denken ist das eine übliche Formulierung, auf dieses eine Opfer, das alle Opfer sozusagen des alten Bundes auch typologisch beinhaltet, hinweist. Und in diesem einen Opfer des Christus sind alle Opfervarianten enthalten. Und deswegen ist die Reinigung der Himmel auch begründet in dem Opfer des Christus, der für alles bezahlt hat, auch für die Engelwelt mit seinem Blut. Und der Paulus schreibt es ja im Kolosserbrief ähnlich, wenn er sagt, dass durch ihn, dem Christus, in jeder Beziehung, die alle, das ganze All, alles, was es gibt, hinein in Gott verändert worden ist. Frieden machen durch das Blut seines Pfahles auf Golgatha, durch ihn. Und jetzt sagt er noch in Differenzierung, es seien die auf der Erde oder seien es die in den Himmeln. Das heißt, da ist alles inbegriffen in dem Opfer des Christus. Alle gehören dazu. Und sein Leib wird das sozusagen in die Vollendung führen.
Ah, ja. Wie war die Stelle gerade nochmal in Kolosser?
1, Vers 20. Jetzt, wenn du das alles so hörst, ja, da komme ich mir immer kleiner vor, gell, irgendwie. Es ist ja unfassbar, gell? Das ist unfassbar. Und da frage ich mich manchmal, warum gerade ich, gell? Hätte ja auch andere nehmen können, gell, die besser sind. Und so, vielleicht geht dir das auch so. Ja, früher war ich ganz gerecht, gell? Als ich noch in der Religion war, meiner Väter, da war ich ganz gerecht, gell? Ich hätte Jesus gar nicht gebraucht, weil ich war selber so gut. Und irgendwann hast du dann gemerkt, im Laufe des Glaubenslebens, dass du gar nichts warst, gell? Und das haben wir lernen müssen, auch meine Frau. Und von daher ist seine Gerechtigkeit, wir haben in der Gebetsgemeinschaft darüber gesprochen, seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit. Das kannst du vergessen. Ja, wollt ihr noch mehr? Ich habe noch einen Punkt. Wir werden das Ganze all ins Leben zeugen oder lebend machen. Hat ja Paulus mal geschrieben in 1. Timotheus 6, 13. Ich weise dich an, sagt er zu Timotheus, dem lebend an vor Gott, dem Leben machenden oder Leben zeugenden, gibt es verschiedene Handschriften, das All und vor Jesus Christus und so weiter. Also Paulus bezeichnet Gott in seiner Gänze als den, der das All lebend macht, also in seine Gleichheit bringt. Und ja, wir sind daran beteiligt. Und in Römer 8, ich habe schon einen Teil daraus gelesen, vorhin, geht es ja darum, dass auch die Schöpfung das fühlt. Gell? Der Paulus schreibt Römer 8, das Vorahnen der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Denn der Eitelkeit wurde die Schöpfung untergeordnet. Nicht freiwillig, gell? Ah, was ist das denn? Unfreiwillig sind die in diese Knechtschaft geraten, sondern wegen dem, der sie untergeordnet hat. Gott hat das gemacht, haben wir ja auch schon gehört, gell? Er regelt alles. Warum rege ich mich auf? Gell? Das kannst du immer wieder sagen. So, aufgrund von Erwartung, weil auch sie selbst, die Schöpfung, freigemacht werden wird, weg von der Sklaverei, der Verderblichkeit, wohin? Zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und ja, sage ich manchmal, jede Kuh und jeder Grashalm kommt in die Herrlichkeit Gottes. Gell? Unvorstellbar, steht aber da. Und das finde ich großartig. Also wir sind dazu berufen, zusammen mit Christus als sein Leib, als seine Herrlichkeit, als diejenigen, die den Auftrag haben vom Vater natürlich, das ganze All in die göttliche Herrlichkeit zurückzuführen. Das ist sein Ziel. Und was sagt Paulus jetzt als Schlussfolgerung? Den Text kennt ihr alle. 1. Korinther 15, 28. Es geht so lange, bis Gott alles in allen ist oder allen alles ist, egal wie du das übersetzen willst. Das ist das göttliche Ziel. Und der Johannes zeigt uns das mit dem neuen Jerusalem. Paulus sagt das hier in diesem einen Vers. Das Ziel ist also, dass alle, auch alle auf himmlischen Bereiche, letztlich in der Herrlichkeit Gottes landen. Sodass am Ende, wenn Gott allen alles ist und Römer 11, 36 sich erfüllt hat, es auch keine Himmel mehr gibt und keine auf himmlischen Bereiche, weil das ist eben Schöpfung, sondern nur noch Gott in seiner Herrlichkeit beinhaltet, in sich inbegriffen, sogar den Sohn, weil er sich ihm unterordnet wieder hinein in ihn. Und ich habe ja gestern schon gesagt, ich glaube, dass dann was Neues losgeht. Dann, weil Gott eben der Werdende ist oder der immer am Werden ist, wird sich was Neues einfallen lassen, gibt es einen neuen Kreislauf und dann wird er wieder größer und so wächst Gott immer weiter. Gell? Er wächst, das Wachstum Gottes, hat ja Daniel hier auch schon zitiert. Und auch wenn wir uns das alles nicht vorstellen können, glaub es einfach, gell? Freu dich dran. Und ich denke, das war das Ziel auch heute Morgen der Stunde, dass wir verstehen, dass die großen Aufgaben, dass wir da keine Angst vor haben müssen, sondern dass wir dafür ausgebildet werden. Und Gott das schenkt, er macht uns fähig, nicht wir uns selber. Und darauf kannst du vertrauen. Und wenn man diese Herrlichkeiten ein wenig in unser irdisches Leben hineinnehmen kann, dann machen wir uns vielleicht auch zukünftig nicht mehr so viel Sorgen wie bis jetzt. Gell? Weil jede Predigt hilft da ein Stückchen mit, diesen Zustand zu verbessern. Wir sind ja heute auch wachstümlich ausgerichtet, vollendungsgemäße, sagt die Schrift, nämlich auf das Ziel schauend. Und ich habe mich gefreut in der Einleitung, dass Daniel das noch erklärt hat mit den Hüten. Gell? Weil es gibt ja einen Testvers, das ist Johannes 15, Vers 10. Da steht, sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, bleibt ihr in meiner Liebe. Und da mache ich manchmal einen Test in den Versammlungen, wo ich so rumkomme und frage, ist einer hier, der das kann? Und es hat noch nie jemand die Hand gehoben. Gell? Und weil da steht was von Hüten der Innenziele. Und das ist was ganz anderes. Das wäre eine extra Predigt. Ich meine nur, dass wir verstehen, das wachstümliche Zubereiten führt uns in diese Herrlichkeiten, dass wir dann auch handlungsfähig sind, was wir heute noch nicht können. Und darauf müssen wir einfach vertrauen. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er dieses Vertrauen in diesen Glauben entwickeln dürft mit seiner Hilfe. Gell? Und wenn wir uns dann da mal wieder treffen und zurückgucken, dann wirst du feststellen, auch das, was mir nicht gefallen hat, ne, auch die 3 Tage Rechtsanwalt, die hatten irgendwo einen Sinn. Gell? Und darauf freue ich mich. Amen.